Lieber Herr Hütte, lieber Herr Jakobsche, meine Damen und Herren, ich freue mich, hier im Rahmen einer katholischen Studentenbewegung, Studentenverbindung sprechen zu dürfen. Und ich möchte somit auch die Gelegenheit wahrnehmen, den Vortrag so zu beginnen, wie früher an katholischen Universitäten die Vorlesungen begonnen haben. Das ist heute leider nicht mehr so. Aber ich glaube, ich darf mir das hier leisten, weil ich bei einer katholischen Studentenverbindung spreche. Und damals haben die Vorlesungen begonnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das ist eine historische Tatsache. Es hat keinen Sinn, darüber nachzugrübeln, ob eine historische Tatsache existiere oder nicht. Wir haben auch keinen Grund, verschämt zu sein, weil wir katholisch sind. Wir sollten es eher so halten wie der Erzbischof Düber von Fulda. Er ist ja jetzt recht umstritten worden wegen seiner Tapferkeit gegen die Abtreibung. Einmal gesagt hat, wir sollen nicht verschämt katholisch sein. Wir sollen unverschämt katholisch sein. Wollen wir das? Nun zum Thema. Eben Evolution, Naturwissenschaft und Glaube. Wie Herr Jakobsche bereits gesagt hat, ich bin Naturwissenschaftler. Wenn wir den Titel uns so anschauen, so steht rechts eben Glaube. Und gemeint ist damit Glaube an Gott. Das schon. Wenn wir uns jetzt aber besinnen, so stellen wir fest, dass auf der linken Seite auch ein Glaube steht. Evolution. Ist nämlich auch zu gut 95% Glaube an die Wissenschaft statt Wissenschaft. Das zeigen die Glaubenskämpfe. Denn im Bereich dieser Evolutionshypothesen gibt es schreckliche Glaubenskämpfe. Wenn sich die verschiedenen Vertreter der Evolutionshypothesen, Spekulationen, Theorien einig sind, dann nur in einer Sache, wenn einer wagt aufzutreten und zu sagen, es sei wissenschaftlich nicht in dem Maß bewiesen, wie behauptet wird, dann sind sie sich alle einig und wenden sich gegen den Betreffenden und schimpfen ihn einen Kreationisten. Also das wäre jetzt zum Beispiel ich. Ich möchte aber jetzt sachlich bleiben. Eben, es sollen keine Emotionen da im Raum stehen und aufflammen. Ich möchte versuchen, das ganz sachlich darzustellen. In der Mitte des Vortragtitels, da steht Naturwissenschaft und sie ist eine Wissenschaft. Und bei der Wissenschaft soll tatsächlich nicht geglaubt werden müssen, sondern Wissenschaft soll man wissen. Es ist allerdings jetzt dann zu definieren, was wir in der heutigen Naturwissenschaft unter wissenschaftlich bewiesen verstehen. Das wäre noch zu sagen. Es hängt nun mit der Methode der modernen Naturwissenschaft zusammen. Man könnte es als Quintessenz etwa so formulieren. Es handelt sich dabei auf ein nach dem bloßen Wie der Dinge eingeengten Fragen. Wird bloß nach dem Wie gefragt, oder? Nach den Quantitäten, nach den Mengen, nach den Berechenbarkeiten, nach den Messbarkeiten. Das ist das Wesen der modernen Naturwissenschaft. Und es hat sich im Verlauf der Geschichte der Wissenschaft gezeigt, dass durch diese Fokussierung des Fragens auf das bloße Wie, auf die Berechenbarkeiten, ungeheure Macht aus der Materie entfaltet werden kann. Die Macht des Machens, die Macht der Maschine. Einer der Begründer der modernen Naturwissenschaft, ein Zeitgenosse Galileis in England, das ist Francis Bacon, hat klipp und klar gesagt, Knowledge is power. wessen ist Macht? Das ist eine schwierige Sache, fragwürdig, ja, soll Wissen Macht sein? Wissen sollte vielleicht besser zur Weisheit führen, weil nämlich Macht ohne Weisheit immer missbraucht wird. Es hat sich gezeigt, dass durch diese Fokussierung des Fragens auf das Messen ungeheure Macht aus der Materie entfaltet werden kann, eben die Macht der Maschine. Das wäre alles soweit in Ordnung, wenn nun diese Macht nicht missbraucht würde für Grenzüberschreitungen. Und das ist ja auch in der Politik, in der Geschichte sehr oft so gewesen, dass in dem Moment, wo eben eine gewisse politische Macht vorlag, die Grenzen nicht mehr respektiert wurden, gab Grenzüberschreitungen, Konflikte, Eroberungskriege und so weiter. Und ein solcher Eroberungskrieg hat sich nun im Bereich der modernen Naturwissenschaft abgezeichnet. Man hat diese Macht missbraucht und behauptet, es sei letztlich alles mess- und berechenbar. Daraus entstand dann eine Ideologie. Das ist dann nicht mehr Wissenschaft. Ideologie ist Glaube an die Wissenschaft. Ist ein Religionsersatz mit dem Anspruch wissenschaftlicher Beweisbarkeit. Es gibt verschiedene Ideologien, zum Beispiel der Marxismus, Leninismus ist eine, aber auch unser kapitalistischer Materialismus ist eine Ideologie. Dass behauptet wird, im Prinzip sei ja die Welt nichts anderes als ein kompliziertes, großes, physikalisch-chemisches System. Und das ist eine gewaltige Täuschung. Denn das meiste in der Welt, in der wir leben, ist eben nicht messbar, ist nicht berechenbar, ist nicht machbar. Machbar ist die Maschine, aber das Leben ist nicht machbar. Es ist wohl manipulierbar, aber machbar ist es nicht. Und bei den Manipulationen müssen wir feststellen, dass meistens Schädigungen entstehen. Dieses Geheimnis Leben. Leben ist nicht berechenbar, ist nicht machbar. Und was nun die Evolutionshypothesen anbelangt, handelt es sich um einen Übergriff aus der modernen Naturwissenschaft in die Bereiche des Lebendigen mit dem Anspruch der Berechenbarkeit, der Messbarkeit, der physikalisch-chemischen Erklärbarkeit. Und das stimmt nicht. Ich möchte das in aller Nüchternkeit sagen, das Leben ist eben nicht messbar, ist nicht berechenbar. Es wird umso unmessbarer, umso unberechenbarer, je höher es steht in der Schöpfung. Das Unberechenbarste, das es gibt, ist der Mensch und das, was er macht. Gibt nichts Unberechenbares. Keine Maschine, die ja der Mensch macht, ist sicher als der Mensch, der sie baut und der Mensch, der sie betreibt. Gilt auch für den Computer. Er ist nur deshalb so schnell, weil er nicht denkt. Er kann nicht denken. Er vermag nur Information sehr schnell zu verarbeiten. Das müssen wir immer bedenken. Nun, ich habe jetzt ganz kurz so in der Quintessenz das Wesen dessen geschildert, was man heute die moderne Naturwissenschaft nennt. Ich möchte so gewissermaßen in Klammern noch sagen, es ist nicht die einzig mögliche Art der Naturforschung. Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber sie ist sehr erfolgreich gewesen. Sie ist erfolgreich gewesen in Hinsicht dessen, was man die Machbarkeit nennt. Gibt noch andere Möglichkeiten der Naturforschung. Zum Beispiel hat Goethe eine vorgeschlagen. Da ist es dann nicht die hervorbringende Urteilskraft, die entscheidet, wie in der modernen Naturwissenschaft. Denn es ist nur das erklärverstehbar, was hervorbringbar ist, machbar ist, messbar ist. Die Hand ist eigentlich das Haupterkenntniswerkzeug der modernen Naturwissenschaft. Denn jede Messung ist eine Handlung, eine Tat. Die Laboratorien sind eigentlich verfeinerte, verlängerte Hände der Menschen. Handlungsmittel. Wenn sie auch noch so kompliziert sind, aber jede Messung ist eine Handlung, eine Tat. Die Tat als Erkenntnismittel ist erlaubt. Aber wir dürfen nicht behaupten, es sei alles Mess, alles machbar. Sonst gibt es statt Wissenschaft Ideologie. Bei den Evolutionshypothesen ist es nun so, dass man versucht, die Methoden der modernen Naturwissenschaft auf das Lebendige anzuwenden. Vor allen Dingen auf die Betrachtung über die Entstehung des Lebens auf der Erde. Und es ist nun ganz sicher so, dass dieses Leben auf der Erde ein tiefes Geheimnis ist. Und es ist ganz sicher so, dass das stattgefunden hat, was man eine Wertung nennt, eine Entwicklung. Nicht alles schlagartig auf einen Fall da gewesen ist. Das heißt es ja auch in der Schöpfungsgeschichte. Sind ja da, ist eben ein 6-Tage-Werk. Es ist das sicher nicht eine naturwissenschaftliche Beschreibung der Schöpfung, aber es ist doch immerhin eine Darstellung eines Werdens. Und dass so ein Werden stattgefunden hat, das zeigt eben die Forschung der Evolutionstheorien. Dass schrittweise von früheren Zeiten nach späteren Zeiten die Arten entstanden sind. Es ist nur dann gefährlich, wenn man versucht, bei diesen Betrachtungen den Schöpfer auszuschließen. Indem man versucht zu zeigen, dass sozusagen alles von selbst geworden ist, durch irgendeine Notwendigkeit, die der Welt, in der wir leben, implizite da vorgegeben ist. Darwin hat das genannt als die natürliche Zuchtwahl hat das genannt, das Survival of the Fittest, dass der Fitteste, der Tüchtigste überlebt. Ja, warum muss der überleben? Sicher ist der Kampf ums Dasein ist zu sehen, aber doch nicht nur der Kampf ums Dasein. Es gibt noch vieles andere, das mit dem Kampf ums Dasein, mit dem Survival of the Fittest nicht erklärbar ist. Ein sehr harter Glaubenskämpfer für die Evolutionshypothese hat mir kürzlich einmal geschrieben, ich soll doch aufhören mit meinen schöngeistigen Betrachtungen, mit meinen liebevollen und soll einmal die Berichte von Amnesty International lesen, was da sich alles für Grausamkeiten abspielen. Denn die Grausamkeit spielt sich in der Schöpfung eben ab. Tatsächlich, aber doch nicht nur die Grausamkeit. Man kann mit dem Darwinismus die Tatsachen verstehen, die da geschildert werden von Amnesty International, die ja die Folter, eine Gesellschaft aus England gekommen, die die Folter bekämpft. Sie kennen sie sicher und für die Menschenwürde eintritt. Ganz sicher existiert das, aber etwas kann der betreffende Evolutionist nicht erklären mit dem Darwinismus, nämlich dass Amnesty International existiert. Das geht mit Darwinismus nicht. Das ist eben viel mehr. Das sind dann die Kräfte der Liebe. Und es ist eben so, nach christlichem Glauben leben wir in einer gefallenen Schöpfung, wo der Böse mitwirken darf. Das ist das Mysterium Iniquitatis, das Mysterium des Bösen, das wir niemals zu erforschen vermögen. Müssen wir hinnehmen als Glaubenstatsache. Und da gibt es das Böse. Aber nicht nur das Böse, es gibt auch die Liebe. Und für den Christen ist die Schöpfungsgeschichte eine Liebesgeschichte zwischen Gott und den Menschen. Wenn die Wertung der Schöpfung des Lebens so betrachtet wird, ist alles in bester Ordnung. Aber was leider viele Evolutionstheoretiker irgendwie anstreben, ist das Ausschließen der Liebe. Und letztlich heißt Ausschließen der Liebe Ausschließen Gottes. Sie möchten die Schöpfung erklären ohne Schöpfer. Dass sie durch Zufall und Notwendigkeit, wie einer der Molekularbiologen gesagt hat, das ist Jacques Monod, durch Zufall und Notwendigkeit entstanden ist, wobei die Notwendigkeit lediglich die physikalisch-chemische Gesetzmäßigkeit gemeint ist. Also außer physikalisch-chemischen Gesetzen gibt es keine anderen Gesetze, also letztlich nur die Naturgesetze. Die geistigen Gesetze werden ja dann bereits in Frage gestellt und die geistlichen Gesetze sowieso, das wären dann die von der Liebe geprägten geistigen Gesetze, also die moralisch-ethischen Gesetze. Wird versucht, Gott auszuschließen. Und leider ist eben die ganze Szene im Bereich der Evolutionstheorien eher so geneigt. Gibt auch andere. Aber die anderen, die sind dann zurückhaltender. Zum Beispiel mein verehrter Mentor und Lehrer Adolf Portmann, großer Biologe in Basel, der hat immer wieder gesagt, man solle doch jetzt diese Evolutionstheorien von dem Protest der wissenschaftlichen Beweisbarkeit da herunterholen und sie einfach auf das Niveau stellen, wo sie hingehören, als sehr nützliche wissenschaftliche Hypothesen. Aber von Beweisen könnte kaum irgendetwas gesagt werden. Aber es wird nun versucht, mit allen möglichen Mitteln so die Sache so darzustellen, als sei es wissenschaftlich bewiesen. Warum denn das eigentlich? Warum nicht mehr Zurückhaltung? Warum wird in den Schulbüchern wird so dargestellt, in den Gymnasialbüchern, als sei der Betreffende dabei gewesen, wie aus der Amöbe immer höhere Lebewesen entstanden sind, bis schließlich dann der Mensch. Können Sie im Senckenberg-Museum in Frankfurt sehen, das ist dargestellt, zuerst die Amöbe und dann kommen die höheren Lebewesen und am Schluss steht der Mensch da und so ausgerechnet die Eva mit dem Apfel, nicht? Gerade als ob der dabei gewesen wäre. Da wird etwas vorgetan mit dem Nimbus der Wissenschaftlichkeit, das mit Wissenschaft eben leider nichts zu tun hat. Es ist Mythos. Warum denn das? Man will offensichtlich den Schöpfer ausschließen. Es gibt wenig Evolutionshypothesen, wo dem Schöpfer Schöpfungsakte zugestanden werden. Es muss möglichst von selbst durch Evolutionsdruck, wie das genannt wird, durch Evolutionsäste, wie das auch genannt wird, im Stammbaum der Naturgeschichte, Phylogenese. Aber Schöpfungsakte, die werden eher als unwissenschaftlich bezeichnet. Obwohl die ganze Forschung immer deutlicher zeigt, dass es nicht ein langsames Übergehen gewesen sein kann von einer Art zur anderen, sondern dass die verschiedenen Arten jeweils geschaffen worden sind. Dass es sich um Schöpfungsakte handelte. Also eigentlich so, wie es in der Heiligen Schrift heißt. Charles Darwin versuchte ja zu zeigen, dass eben durch natürliche Zuchtwahl die Arten entstehen könnten. Dass aus einer Art eine andere Art entstehen kann. Und was er dringend gesucht hat, ist ja das sogenannte Übergangsglied, dieses Missing Link, wie er es genannt hat. Und das konnte bis heute noch nicht gefunden werden. Diese Missing Links, diese Übergänge zwischen den verschiedenen Arten, liegen ganz einfach nicht vor, sind immer wieder ist etwas Neues da, was nichts anderes sagt, als dass Schöpfungsakte eben notwendig gewesen sind. Und was Darwin eigentlich eher bewiesen hat mit seinen Bemühungen ist, das hat mein leider zu früh verstorbener Freund Joachim Ilies gesagt, ist, dass die Artengrenze unüberschreitbar ist. Man kann machen, was man will. Züchten, kreuzen, machen, was man will. Die Artengrenze ist unüberschreitbar. Für eine neue Art bedarf es wieder eines Schöpfungsaktes. Wenn wir das so betrachten, ist alles in bester Ordnung. Wenn wir aber versuchen, Gott auszuschließen, wie das eben zum Beispiel Jacques Monod in seinem Buch gemacht hat, und der Manfred Eigen hat ihm ja dann ein lobendes Vorwort geschrieben, dann stimmt etwas nicht. Dann ist es eben längstens nicht mehr Wissenschaft, sondern dann ist es Glaube an die Wissenschaft, dann ist es Ideologie. Der Erkenntnistheoretiker und Philosoph Hans-Eduard Hengstenberg in Würzburg, der hat etwas sehr scharf und klar definiert. Er hat gesagt, wir müssen unterscheiden bei diesen verschiedenen Evolutionshypothesen zwischen einer kausalen, transformistischen Evolution und einer akausalen, atransformistischen Evolution. Unter kausal-transformistisch versteht er, dass die vorhergehende Art die Kausa, also die Ursache der nachhergehenden Art ist, durch Transformation, durch Veränderung irgendwie. Das müsste dann aber diese vielen Missing Links, diese Übergangsglieder zeigen, die fehlen. Er sagt, die Evolutionsforschung zeigt vielmehr, dass es sich um eine akausale, nicht transformistische Evolution handelt. Dass also die vorhergehende Art nicht die Causa der nachherkommenden ist, die dann entstanden sei durch eine Transformation, sondern dass etwas ganz Neues entstanden ist und das Vorausgegangene gar nicht gebraucht hat. Akausal, nicht transformistisch, durch einen Schöpfungsakt entstanden. Und ich meine, Hans-Eduard Hengstenberg spricht hier etwas ganz Wesentliches an. Wenn wir die Evolution als akausal, nicht transformistisch betrachten, dann stimmt eigentlich das genau, was in der Heiligen Schrift steht, wenn es dort auch nur in ganz kurzen Worten dargestellt ist. Die Wissenschaft hätte dann die Aufgabe, das auszufeilen, verfeinert darzustellen. Aber was wir niemals dürfen, ist versuchen, Gott auszuschließen, indem irgendein materialistischer, mechanistischer Prozess von selbst abgelaufen wäre und Gott als Schöpfer gar nicht gebraucht hätte. Es wird ja eben auch versucht zu zeigen, dass aus lediglich physikalisch-chemischen Prozessen das Leben entstanden sei. Das ist dann die sogenannte Selbstorganisation der Materie. Zum Beispiel Manfred Eigen will das zeigen, oder Hans Kuhn, oder dann Rupert Riedl in Wien. Und man kann mit Wissenschaft zeigen, dass es nicht geht. Und zwar ganz einfach, polymerchemisch geht es nicht. Der weltbekannte Polymerchemiker Bruno Vollmert hat das in einem Buch sehr deutlich gezeigt. Das heißt, das Molekül und das Leben mit Untertitel, was Darwin nicht wissen konnte und was die Darwinisten nicht wissen wollen. Dass es rein polymerchemisch nicht geht, diese komplizierten Eiweiß-, Nukleinsäuren und Zuckerverbindungen, also Zellulosen, geht nicht, es ist nicht möglich, kann man zeigen, es geht nicht. Das, was diese Selbstorganisationen der Materie betreiben, ist reine Papierchemie. Ja, auf dem Papier kann man die Atome fein zusammensetzen. Ob es dann im Laboratorium wirklich geht, ist eine andere Frage. Man müsste den Herren und Damen übrigens ganz einfach sagen, na macht's doch einmal. Macht einmal ein Eiweißstoff mit dem Polymerisationsgrad 1 Million. Macht das einmal, der optisch aktiv ist. Geht nicht. Kann man versuchen, wie man will, es geht nicht. Rein experimentell geht es nicht, ein tiefes Geheimnis. Aber auch mit dieser Selbstorganisation der Materie versucht man eben Gott auszuschalten. Höchstens wäre er am Anfang vielleicht dabei gewesen, um, sagen wir, die Materie per Urknall herzustellen. Aber sonst soll er weiter keinen Einfluss gehabt haben. Warum denn das eigentlich? Das hat ja übrigens Darwin schon gesagt. Darwin hat Gott nicht ausgeschlossen. Er hat gesagt, ist es nicht wunderbar, dass die ganze Mannigfaltigkeit der Schöpfung, das, somit schließt er sein erstes Werk über die Herkunft der Arten durch natürliche Zuchtwahl, 1859 herausgekommen. Ist es nicht wunderbar zu erkennen, dass die ganze Mannigfaltigkeit und Schönheit der Schöpfung aus einem einzigen Urlebewesen, seine Art Amöbe, Einzelle, aus einem einzigen Urlebewesen hervorgegangen ist und jetzt kommt's, dem Gott das Leben eingehaucht hat. Also für die Urzelle lässt er es noch zu, dass Gott das Leben eingehaucht hat, Charles Darwin. Aber die Molekularbiologen der Selbstorganisation der Materie, die wollen auch das ausschalten. Sie lassen Gott vielleicht noch zu, dass er die Materie geschaffen hat, obwohl es ja immer wieder Hypothesen gibt, die beweisen wollen, dass die Materie ewig sei, wie jetzt die neuesten Theorien von diesem Stephen Hawking in England, der da mathematisch beweist, dass die Welt keinen Anfang und kein Ende hat. Warum wollen wir eigentlich denn Gott nicht haben? Es wäre doch viel einfacher. Der französische Philosoph und Schriftsteller Jacques Maritain, der hat zu dem Buch von Jacques Monod, Zufall und Notwendigkeit, der eben da schreibt, sei alles von selbst gegangen, nur physikalisch-chemische Prozesse und Zufallsereignisse, sagte Jacques Maritain, also was dieser Professor schreibt, das ist dann schon sehr schwer zu glauben. Da haben wir es als Christen doch viel einfacher mit unserem Glauben an Gott. Da muss man einen festen, starken Glauben haben, um daran zu glauben. Und es ist nun tatsächlich so. Ohne Glaube kommt eben der Mensch nicht aus. Auch in der Wissenschaft braucht es letztlich Glaube. Wir müssen letztlich glauben, dass die Naturgesetze konservativ sind, dass sie unabänderlich sind, wenn wir kosmologische, astrophysikalische Theorien aufstellen wollen, müssen wir das glauben. Wir können es nicht beweisen, dass die elektrodynamischen Gesetze vor Jahrmillionen dieselben gewesen sind wie jetzt. Steht nichts im Wege, das anzunehmen. Aber letztlich ist es Glaube. Kommt kein Mensch ohne Glaube aus. Auch der Atheist glaubt. Er glaubt, dass er nicht glaubt. Er kann seinen Unglauben wissenschaftlich so wenig beweisen, wie wir unseren Glauben an Gott beweisen können. Warum wollen denn die keinen Gott haben? Wieso diese ungeheuren Denkanstrengungen, ihn mit Hilfe von Evolutionshypothesen auszuschalten? Sind ja meistens hochintelligente Menschen. Es braucht ja sehr viel Intelligenz, um diese Konstruktionen aufzustellen. Warum denn das? Ich habe sehr viel darüber nachgedacht und finde keinen anderen Grund als diesen. Sie wollen keinen Vater im Himmel haben. Sie wollen keinem persönlichen Gott gegenüber Rechenschaft ablegen müssen für das Leben, das sie geführt haben. Ich kann keinen anderen Grund finden. Sie wollen nicht, dass sie nach dem Tod Gott gegenüberstehen und der schaut sie bloß an und sie wissen alles. Sie sehen sich dann selber so, wie sie sind, so wie sie Gott sehen, wie er ist. Gibt da nichts, keine Ausreden mehr, nichts mehr. Das wollen die nicht. Und dafür muss man Verständnis haben. Und eigentlich bleibt da nur noch etwas. Es bleibt nur noch das Gebet, für jene Menschen zu beten, damit sie beten, damit sie mit Gott sprechen. Es ist letztlich die Sünde des Hochmutes, selber sein zu wollen wie Gott und sich nicht besinnen, was ist das eigentlich, dieser Intellekt, dieser Geist, der mir das sagt, wer bin ich? Diese Frage wird am allerwenigsten gestellt. In der Wissenschaft, wer ist dieser Wissenschaftler? Was ist denn das, dieser Intellekt, der das alles konstruiert? die wird verdrängt. Das ist ja die wichtigste Frage. Und da kommen wir jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt bei den Evolutionshypothesen. Man kann bei allen Evolutionshypothesen noch sagen, no also, gut, wenn jemand unbedingt eben einen Affen haben will als Urvorfahren, dann soll er ihn doch haben. Gott ist es ganz sicher möglich, aus einem Affen einen Menschen zu machen. Das liegt im Bereich seiner Allmacht. Kann vielleicht das andere auch machen, nicht? Seinen Menschen Affen. Und wenn wir da gewisse Szenen anschauen, hat man noch den Eindruck, braucht er gar nicht mehr viel zu machen, bis so weit. Warum denn nicht? Ja, gut. Es hat ja da damals schon bei zu Darwins Zeiten ganz hässliche Glaubenskämpfe gegeben. Ich kann Ihnen eine Szene bei der britischen Akademie der Wissenschaften schildern, etwa so 1880, also so eine Zeit kurz vor Darwins Tod. Da war ein anglikanischer Bischof, der da ganz vehement gegen die Deszendenztheorie Darwins aufgetreten ist. Und der anglikanische Bischof hat dann gesagt, also von mir aus, da mag einer einen Affen als Vorfahren haben, ich will nichts dagegen einwenden. Also ich möchte keinen Affen als Vorfahren, sagt der anglikanische Bischof. Und dann steht ein Darwinist auf und sagt, also ich für mich hätte lieber einen Affen als Vorfahren als einen anglikanischen Bischof. So wurde damals polemisiert. Sie sehen also, von Wissenschaft kann hier keine Rede sein, das übersteigt jegliche Wissenschaftlichkeit. Ich habe ja schon zu Beginn des Vortrages gesagt, es ist Glaube an die Wissenschaft, es ist Ideologie. Wenn wir bescheiden bleiben und sagen würden, es ist ein großes Geheimnis und wir können nur staunen, was da alles gewesen ist. Wenn wir schon mit unseren Händen forschen, und ich habe ja gesagt, Messungen sind immer Handlungen, und die Forschungen ergeben uns wunderbare Resultate, dann sollten wir das tun, was jener auch getan hat, der mit den Händen forschen wollte. Zur Zeit Christi, es war nämlich der ungläubige Thomas, Sie wissen, was hat er gesagt? Bevor ich meine Hand nicht in seine Seite legen kann, glaube ich's nicht. Er wollte auch begreifen, ob er es dann gemacht hat, das steht nicht im Evangelium, aber etwas anderes steht. Er ist niedergekniet und hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Und das müssen Sie tun, die Forscher, wenn Sie diese wunderbaren Ergebnisse aus Ihrer Hände Arbeit geschenkt erhalten vom Schöpfer, von ihrem Schöpfer, niederknien im Laboratorium und sagen, mein Herr und mein Gott. Es bräuchte eben für die moderne Naturforschung den größten Mut, zu dem der Mensch fähig ist. Und das ist der Mut zur Demut. Und wo der fehlt, siegt bald ein kleinerer Mut. Und das ist dann der Hochmut, sein zu wollen wie Gott. Und wir stellen bei der Schuldfrage auch fest, dass es Hochmut ist. Wenn Sie die Wissenschaftler fragen, wer ist jetzt schuld an den Folgen eurer Forschung? Und offensichtlich ist es so, dass es also beachtliche Gefahren sind, tödliche Gefahren, die da erwachsen sind. Dann nennen Sie den Schuldigen sofort beim Namen, berühmter Name, der andere. Ist immer der andere. Die Militärs sind es, die Politiker, die Wirtschaftsleute, die Konsumenten, die Kirche oder Gott ist immer der andere. Typisches Zeichen für die Sünde des Hochmutes. Hat ja so angefangen, als Adam da von Gott gefragt wurde, was hast du getan, hatte Adam ja gleich zwei andere. Das Weib, das du mir gegeben hast, hat die Eva war noch nicht emanzipiert, sie hatte bloß einen anderen, die Schlange, aber immer der andere. Und es wird sicher so lange nicht besser werden, als die Wissenschaftler den Schuldigen nicht am richtigen Ort finden Und das heißt mea culpa, meine Schuld, dann wird's besser. Das braucht eben den größten Mut, zu dem der Mensch fähig ist, den Mut zur Demut. Also, wenn wir da auf diese Weise Evolutionsforschung betreiben, ist alles in bester Ordnung. Und dann werden wir auch etwas sehen, dass eine Schöpfung nicht durch Evolution entstanden ist. Ist rein erkenntnistheoretisch nicht möglich. Das ist die Menschwerdung. Der Mensch war von Anfang an Mensch. Adam und Eva waren genauso Mensch wie wir. Da hat es keine Evolution gegeben. Es mag Wandlungen gegeben haben, das Bewusstsein hat sich gewandelt, aber das Menschsein nicht. Und das Wesentliche des Menschseins ist die Fähigkeit zu reflektieren, zu wissen, dass man ist. Ich bin ich zu sagen. Das ist ja eine Ebenbildschaft Gottes. Ich bin ich. Gott selber ist mehr. Gott ist ich bin der ich bin. Der Absolute, der nichts bedarf, keines Schöpfers nicht. Aber wir sind als sein Ebenbild, ich bin ich. Und diese Reflexion kann nicht durch Evolution entstehen. Entweder ist sie da oder sie ist nicht da. Dass zuerst ein Vor-Ichlein war, dass dann ein Nach-Ichlein geworden ist, dass immer Icher und Icher und Icher wurde, bis das Ich da war, geht nicht, ist undenkbar. Es gibt alle möglichen Stufen der Reflexion, gibt Genies und ganz einfache, aber das Entscheidende ist immer ein Mensch. Dass der Mensch durch Evolution entstanden ist, ist undenkbar, wenn wir unter Menschsein seine Geistseele verstehen. Kann sein, dass es biologisch eine Evolution gewesen ist. Muss es denn sein? Ja, beweisbar ist es nicht. Wir haben ja bereits in der Gegenwart noch Menschengestalten, die, wenn man ihre Skelette findet, man vielleicht sagen würde, ja, war das schon ein Mensch, wenn Sie die Pygmäen betrachten oder die Australneger. Da gibt es viele, die behaupten, ja, Sie wissen ja, es gab ja unselige Zeiten, wo man behauptet hat, das wären noch gar keine Menschen. Also, die biologische Entwicklung, das ist etwas anderes, das kann man offen lassen, aber es geht hier jetzt um das Menschsein. Der Mensch ist von ganz Anfang an Mensch. Und das ist dann auch eine wichtige theologische Frage. Die Erbsünde, wenn Eva und Adam nicht von Anfang an Mensch gewesen wären, hätten sie ja nicht sündigen können. Sie hätten nicht die Sünde des Hochmutes begehen können. Und deshalb sind eben viele, auch katholisch geprägte Evolutionisten, eher geneigt, die Erbsünde abzuschaffen. Es gibt heute katholische Theologen, die sind also bereit, die Erbsünde aufzugeben, aufgrund von Evolutionshypothesen. Und das ist also armselig. Ich kann Ihnen nur das sagen, für einen gläubigen Wissenschaftler gibt es nichts Unglaubwürdigeres, als einen wissenschaftsgläubigen Theologen. Das Evangelium kann nicht mit der Wissenschaft gemessen werden. Umgekehrt müsste es gemacht sein, die Wissenschaft mit dem Evangelium, dann wird es gut. Etwas sehr Aktuelles, das zusammenhängt mit den Evolutionstheorien, das ist die Abtreibung. Sie wissen ja, es wird von Fristenlösungen gesprochen. Und da wird behauptet, dass der Mensch im Mutterschoß nur noch bis zu einem bestimmten Punkt noch nicht Mensch sei. Man versucht festzulegen, von wann ab der Mensch im Mutterschoß Mensch sei. Das geht nicht. Die einzige Möglichkeit, die bleibt, ist, er ist ganz von Anfang an Mensch. Und das ist übrigens auch biologisch beweisbar. Die Desoxyribonukleinsäure, also die genetische Substanz ist ganz von Anfang an Mensch, wenn die haploide Zelle durch Befruchtung zygote, also diploid wird. Ganz von Anfang an, da gibt es keine Grenze. Und so ist es eben auch in der Stammesgeschichte oder Phylogenese, wie die Wissenschaft dieser Stammesgeschichte sagt, ist es auch so. Ganz von Anfang an ist der Mensch Mensch, Kind Gottes. Er ist als Gottes Ebenbild geschaffen. Und alle Evolutionshypothesen, die das in Zweifel ziehen, zerstören das Menschenbild. Und die Härte dieser Kritik gilt dieser Zerstörung des Menschenbildes durch atheistische oder materialistische Evolutionshypothesen. In der Ontogenese, genau gleich, die Ontogenese, Seinsentwicklung im Mutterschoß. Nun gibt's eben immer noch Evolutionisten, die behaupten, dass das biogenetische Grundgesetz von Haeckel hätte Gültigkeit. Haeckel als Verkünder Darwins in Deutschland hat behauptet, dass die Stammesgeschichte, also die Phylogenese, würde sich in der Ontogenese wiederholen, also in der Seinswertung im Mutterschoß. Der Mensch wäre zuerst eine Amöbe und so weiter, bekäme Kiemenfalten und würde dann mit der Zeit erst ein Mensch werden. Die ganze Phylogenese würde sich im Mutterschoß abspielen. Und das ist längstens widerlegt, zum Beispiel durch die Dokumentationssammlung von Erich Blechschmidt in Göttingen. Und doch taucht das in den Schulbüchern immer wieder auf. Und gibt immer wieder Evolutionisten, die behaupten, der Haeckel hätte recht gehabt. Und für die Abtreibung, Rechtfertigung, wird dieses biogenetische Grundgesetz immer noch verwendet. Indem eben behauptet wird, bis zu einer bestimmten Phase der Entwicklung ist dieser Embryo noch nicht ein Menschenembryo. Und das hat eine tiefgreifende moralische Konsequenz. Sie wissen, in welcher schweren Sünde wir mit unserer Abtreibungskampagne in der ganzen Welt stehen. Der gefährlichste Ort für einen Menschen ist tatsächlich der Mutterschoß geworden. Da ist er am allergrößten, meisten gefährdet. Nicht im Central Park in New York oder irgendwo in der Reeperbahn in Hamburg für einen Raubüberfall im Mutterschoß. Wenn heute behauptet wird, die mittlere Lebenserwartung sei also hoch geworden, 70 Jahre hier im Westen. Ja, übrigens, für wen ist die 70 Jahre? Für die 70-Jährigen, ja. Ja, es ist so, nicht? Wie hoch die Lebenserwartung für die Zweijährigen ist, das wissen wir nämlich nicht. Und das ist die Lebenserwartung für die 0,8-Jährigen, nicht? Oder 0,9-Jährigen ist. Sie wissen, dass sie vielfach damit rechnen müssen, dass sie umgebracht werden. Dass sie nicht einmal nulljährig, also geburtsjährig werden. Denken wir daran. Und die Härte dieser Kritik gilt eben dieser Anwendung atheistischer Evolutionshypothesen, die versuchen, Gott auszuschließen. Geht hier um Glaube. Einerseits Glaube an die Wissenschaft. Und das ist Ideologie. Da wird Gott dann ausgeschlossen. Aber am Schluss des Vortragstitels ist der Glaube an Gott gemeint. Und der fehlt uns. Und was ich zum Schluss des Vortrages betonen möchte, ist, dass wir etwas unternehmen müssen, dass die Naturwissenschaftler, die sich in großer Zahl, leider in großer Zahl, von Gott abgewendet haben, jedenfalls Gott nicht jene Ehre geben, die ihm gebührt. Kann sein, dass viele religiös sind, aber schauen Sie, im Christentum genügt es eben nicht, bloß religiös zu sein. Das Christentum will gelebt sein, als die Religion der bedingungslosen Liebe bis hin zur Feindesliebe. Gelebt will es sein. Es ist sogar so, dass die bloß Religiösen dem Christentum mehr Schaden zugefügt haben als die militanten Atheisten. Zeigt man auf die bloß Religiösen, die nur mit dem nach der Lippe Christ sind, Und so musste dann der Hindu Mahatma Gandhi christlich klagen. Gandhi, ich wäre Christ, wenn diese Christen nicht wären. Die dürfen wir nicht mehr sein. Wir müssen das Christentum leben. Vor allen Dingen die Wissenschaftler müssen es leben. Sie dürften eigentlich nur um den größten Lohn arbeiten, den es gibt. Um Gottes Lohn. Die Wissenschaftler dürften um keinen kleineren Lohn als um Gottes Lohn arbeiten. Sie dürften keinen größeren Reichtum anstreben als die franziskanische Armut. Das ist der größte Reichtum, den es gibt. Wenn ein anderer Reichtum angestrebt wird, entsteht meistens Elend daraus. Wir brauchen dringend Wissenschaftler, die mit Leib und Seele, mit ihrer ganzen Kraft Gott dienen. Die bereit sind, für ihn alles einzusetzen. Wenn wir ohne dieses Königsrecht Menschenrechte herleiten wollen, dann haben wir das Menschenrecht der Internationalen, nicht? Die Internationale kämpft für das Menschenrecht. Sie sehen, was daraus geworden ist. Ohne Gottes Recht gibt es kein Menschenrecht. Oder eben ohne die Gebote Gottes. Die zu Gott hingerichtete Sprache ist das Gebet. Was muss man machen, wenn man es nicht kann? Ja, da muss man es eben lernen. Es ist dann eine Fremdsprache, die man im Alter lernen muss. Und das kann viel geistige Arbeit sein. Wer hat denn heute am meisten Schwierigkeiten mit dem Beten? Das sind die Intelligenten. Und wer ist heute nicht intelligent? Es fehlen ja nicht die Köpfe, es fehlen doch die Herzen. Die Herzensbildung fehlt da an diesen Häusern, wo Universität angeschrieben steht. Kopf, alles in den Kopf hinein, immer größere Köpfe. Er soll nicht ausgeschlossen werden, aber er darf nicht über das Herz gestellt werden. Schauen Sie, wenn ich meinen Kolleginnen und Kollegen das sage, dass wir beten müssen, sagen die meisten, leider, das hat doch keinen Sinn. Ich frage sie, ja, hast du gebetet? Nein, warum nicht? Weil es keinen Sinn hat. Das ist ein Zirkelschlüsselchen, ne? Wenn jemand so argumentiert, so gleicht er jenem, der geht nach Frankreich, lernt aber nicht Französisch, kommt nach 14 Tagen zurück und sagt, es hat keinen Sinn. Mit den Franzosen kann man nicht reden. Also, es kann viel geistige Arbeit sein, beten zu lernen. Es ist sicher einfacher, über jene, die schon beten, zu spötteln und zu lächeln, als diese schwere geistige Arbeit auf sich zu nehmen. Aber ich beschwöre Sie, das zu machen, damit der Glaube an Gott in der Wissenschaft wächst und der Glaube an die Wissenschaft verschwindet, denn sonst ist es keine Wissenschaft mehr, sondern Ideologie. Und was wir dringend brauchen, ist Wissenschaft und nicht Ideologie. Ich möchte Ihnen zum Schluss zeigen, wie fest Sie für die Wissenschaftler beten müssen, damit sie beten. Wie fest man für mich beten musste. Haben Menschen gemacht, die ich kenne, solche, die ich nicht kenne, zum Beispiel solche wie Sie, die ich jetzt hier beschwöre, es zu tun. Es war für mich so viel geistige Arbeit, wie geistige Arbeit zur Erlangung meines Doktordiploms in physikalischer Chemie. Nicht für alle. Es gibt solche, die haben den direkten Weg durchs Herz. Von jenen hat der Herr gesagt, ich preise dich, Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, dass du dies den Klugen und Weisen verborgen und den Unmündigen geoffenbart hast. Die den direkten Weg durchs Herz haben, die brauchen nicht viel geistige Arbeit. Aber wer hat denn heute noch? Ich möchte Ihnen zeigen, wie fest Sie für die Wissenschaft beten müssen, damit Sie beten. Es handelt sich eben um die zu Gott hingewendete Sprache, die man lernen muss, wenn man sie nicht kann. Ich lese Ihnen jetzt einen Text auf Deutsch. Sie werden bloß die Wörter verstehen, aber die Sprache nicht, den Sinn nicht, den Text nicht. Sie werden gleich sehen, warum. Es kommt aus der Quantenmechanik. Hören Sie sich das an auf Deutsch. Man gehe aus von der Hamilton-Jacobischen Differentialgleichung und suche durch eine beliebige Transformation solcher Variable, dass die Gleichung durch Separation der Variablen gelöst werden kann. Das heißt, SH gleich Integral von PH als Funktion von QH, Alpha I bis Alpha X nach DQ, führt man diese Integration über den ganzen Variabilitätsbereich von Q aus, so wird. Ist interessant, nicht wahr? Wenn Sie mich fragen, was Sie jetzt tun müssten, um hier den Text zu verstehen, die Sprache, den Sinn, je nach Begabung 3 bis 5 Jahre Physikstudium. Es gibt Tausende, die lesen das wie die Bildzeitung, weil sie es gelernt haben. Ich spreche Ihnen jetzt einen Text, der ist für Dutzende Millionen, nur Deutschsprechende, und viele, viele Wissenschaftler, ebenso unverständlich wie dieser Text aus der Quantenmechanik, mangels religiöser Bildung, weil sie die zu Gott hingewendete Sprache nie gelernt haben. Und dieser Text heißt, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dutzende von Millionen nur Deutschsprechende fragen, was soll das heißen? Keine Ahnung, so wenig wie ein Nichtphysiker, man gehe aus von der Hamilton-Jakobischen Differentialgleichung. Sie sehen, wie fest Sie beten müssen. Ich weiß, meine Damen und Herren, dass ich Ihnen vieles Ungewohntes gesagt habe. Ich konnte ja auch in der kurzen Zeit nur eine grobe Schwarz-Weiß-Skizze von diesen Gedanken zeichnen. Die Buchhandlung Müller-Steinecke hat freundlicherweise von mir Bücher aufgelegt, wo Sie mehr darüber finden. Ich bin auch gerne bereit, Ihnen ein Zeichen der Erinnerung hineinzuschreiben. Es ist ein Herz mit einem Kreuz, das Signet eines großen Naturwissenschaftlers, der für Gott geforscht hat. Nils Denson, 17. Jahrhundert, ist von Papst Johannes Paul II. Vor 2 Jahren selig gesprochen worden. Herz mit dem Kreuz, sein Name steht immer noch in den Mineralogielehrbüchern, hat ein wichtiges Gesetz der Kristallographie entdeckt und ein Teil ihres Körpers ist nach ihm benannt. Er hat ihn entdeckt, ist der Ohrenspeicheldrüsenkanal, heißt Ductus Stenonianus. Herz mit dem Kreuz, bin ich gerne bereit, Ihnen das hineinzuschreiben. Denn wenn jetzt nur einer mehr betet als vorher, dann war dieser Vortrag ein großer Erfolg. Die Kraft des Gebetes ist die stärkste Kraft, die es gibt. Sie haben hier ja einen Apostel des Gebetes, den seligen Pater Rupert Mayer in München. Ich möchte den Vortrag so schließen, wie früher einmal die Vorlesungen geschlossen haben an den Universitäten. Die haben geschlossen mit Gelobt sei Jesus Christus und die Studenten haben dann geantwortet in Ewigkeit. Amen.